Gott, ich bitte dich, segne alles Reden und alles Hören. Schenke uns was, das uns Kraft gibt, das uns stark macht. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Amen. Das Wort zum heutigen Sonntag steht im ersten Brief an die Korinther, im dritten Kapitel, die Verse 9 bis 17. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Das war meine erste Assoziation, als ich den Text gelesen habe. Ich war jetzt auf einer Jugendfreizeit und da hatten wir einen Baustellennachmittag und da wurde das ein bisschen gehypt, der Bob der Baumeister-Spruch. Gut, Baustelle, wie komme ich da drauf? In dem Text heißt es, ihr, beziehungsweise die Gemeinde in Korinth, ist Gottes Baustelle. Im Text heißt es Gottes Bau. Das Spannende ist, Bau hat ja irgendwie vom Wort her einen großen Freiraum. Der Bau kann ein Prozess sein und der Bau kann das Ergebnis von dem Bauprozess sein. Und so sieht Paulus die Gemeinde in Korinth als Baustelle Gottes. Das ist so ein bisschen das Thema, die Gemeinde als Baustelle Gottes. Paulus sagt es tatsächlich nicht in einen luftleeren Raum, einfach irgendwo rein, sondern in eine ganz bestimmte Situation. Und die Gemeinde in Korinth, da gab es damals einen Punkt, den Paulus ziemlich sauer aufgestoßen ist. Es wird in den Versen 1 bis 4, in den Versen vorher, beschrieben. Und da sagt der Paulus sinngemäß, was das Problem für ihn gerade ist in der Gemeinde. Wenn ich euch reden höre, wenn da einer sagt, ich gehöre zu Paulus und ein anderer sagt, ich gehöre zu Apollos, wenn ihr so redet, dann seid ihr eigentlich wie kleine Babys im Glauben. Ist es nicht nach Menschenweise geredet, sagt Paulus. Und um da ein bisschen Futter zu geben und den Leuten verstehen zu geben, warum das so ist, gibt er denen jetzt zwei Bilder. Das erste Bild, von dem er spricht, ist das Bild vom Ackerbau. In dem Bild sagt Paulus, ich, Paulus, bin der, der den Samen sät. Und Apollos ist der, der vielleicht gießt. Aber Gott ist der, der das Wachstum schenkt, der das Gedeihen schenkt. Was wird damit gesagt von Paulus? Auf der einen Seite, ja, es stimmt, in der Gemeinde stehen vorne Leute und die reden und die bekommen viel Aufmerksamkeit. Und offensichtlich ist es irgendwie so, dass diese Leute den Ackerbau betreiben. Aber tatsächlich wächst so ein Feld nur, wenn Gott seinen Segen drauf gibt. Was er damit zum Ausdruck bringt, ist, bewertet menschliches Tun nicht über. Bewertet Menschen nicht über. Oder die Position von Leuten in der Gemeinde. Denn nur durch Gottes Geist wird Gemeinde gebaut und durch ihn wächst Gemeinde. Das zweite Bild ist das von der Baustelle. Und da sagt er, ich bin der, der das Fundament gelegt hat und irgendein anderer wird darauf weiterbauen. Und das Spannende ist, hier kommt Gott gar nicht mehr zur Sprache, außer in einem Zusatz. Ich sage es nochmal, ich habe durch die Gnade, die mir von Gott geschenkt wurde, das Fundament als weiser Baumeister gelegt und irgendein anderer wird darauf weiterbauen. Was Paulus eigentlich macht, ist, er nimmt das Bild vom Ackerbau, legt nochmal eine Lupe drauf und schaut nochmal genauer ran. Er sagt, ja, ihr seht es schon wie beim Ackerbau und da wird es irgendwie klar, Gott schenkt das Gedeihen und dann wächst alles. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter und ich sage, bereits in dem, dass ich das Fundament gewählt habe, das ich gewählt habe, bereits da drin war Gott tätig. Durch die Gnade, die mir geschenkt wurde, wurde ich zum weisen Baumeister. Er sagt so, ja, es stimmt. Offensichtlich passiert es irgendwie so, dass Menschen für den Weg, für das Wachstum einer Gemeinde zuständig sind. Aber tatsächlich ist es so, dass ohne Gottes Zutun nichts passieren würde. Was insgesamt durch diese zwei irgendwie auch parallel erzählten Geschichten oder Bilder deutlich wird, ist der Punkt, Mitarbeiter in einer Gemeinde unterstehen etwas Größerem. Sie sind Diener Gottes. Sie unterstehen seinem Befehl. Nichts passiert ohne seinen Segen, ohne seine Zustimmung, ohne sein Tun. Was Paulus in der Situation macht, ist, er versucht, eine Situation abzukühlen. Bei den Korinthern war es so, es wurde schon deutlich bei dem, was Paulus da in den ersten Versen beschreibt, in der Gemeinde bilden sich verschiedene theologische Fronten. Die einen sagen, ah, der Paulus, der hat es mehr verstanden. Und andere sagen, Apollos, der hat es mehr verstanden. Und irgendwie schaukelt sich diese Lage hoch, die Gemüter erhitzen sich immer mehr und der Gedanke kommt auf, die sind auf dem falschen Weg und wir machen es genau richtig. Und was Paulus versucht jetzt mit diesen zwei Bildern, mit diesem ersten Gedanken, Gemeinde Gottes baut Gott. Wenn wir meinen, die menschliche Weisheit über den Segen Gottes zu stellen, dann sind wir auf einem falschen Dampfer unterwegs. Das heißt, Paulus versucht, Spaltung zu vermeiden oder vielmehr Einheit stark zu machen. Es ist Gott, unter dessen Fuchtel wir alle stehen. Es ist Gott, in dessen Haus wir sind. Es ist nicht mein Haus, nicht sonst irgendwas. Es ist Gottes Haus. Wir sind hier vor ihm. Der erste Punkt, Auf Gottes Baustelle hat Gott das Sagen, auch wenn er delegiert, wenn er uns dazu braucht und benutzt. Der zweite Punkt, den Paulus anspricht, ist der, auf das Fundament kommt es an. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viel Ahnung von Hausbau. Ganz oft laufe ich irgendwie an Baustellen vorbei und sehe da irgendwie das Fundament und denke mir, krass, so am Ende steht da ein Haus und die kriegen das hin, dass da Wasser läuft und dass da der Abfluss geregelt ist und dass Strom läuft und dass die irgendwann auch noch Internet haben und so. So krass, so keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Aber ich glaube, der wichtige Punkt für mich ist, ich check, wenn ich sowas sehe, irgendwann steht hier mal ein Haus. Und jetzt habe ich mich aber mal gefragt, ich war noch nie in der Situation zu überlegen, baue ich mal ein Haus und wenn ja, wie mache ich das? Aber ich habe gedacht, wahrscheinlich denkt man, wenn man den Hausbau plant, nicht so wirklich vom Fundament her, sondern irgendwie, wie viel Zimmer brauche ich, wie viele Stöcke, wie viele Bäder, was muss da alles verbaut werden, wie viele Steckdosen brauche ich da, was brauche ich da. Man plant eigentlich den bewohnten Raum. Also das, was irgendwie oberhalb zu sehen ist, was da drauf gebaut wird. Und danach guckt man, okay, das soll es werden. Jetzt können wir ins Fundament gehen. Wie wird das alles getragen? Wie hält es stand? Keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber es ist auch gar nicht der Punkt, weil der Paulus dreht die Geschichte um und sagt, anders als man es vielleicht beim Hausbau macht oder auch nicht, keine Ahnung, gründet sich Gemeinde nicht von oben her gedacht, sondern vom Fundament her gedacht. Wenn ich irgendwo ein Fundament sehe, dann weiß ich, der Ort ist vorgegeben. Die Länge, die Breite, wahrscheinlich auch das Gewicht vom Haus, keine Ahnung, ist irgendwie vorgegeben. Das heißt, in dem, wie Gemeinde gebaut wird, muss man sich am Fundament orientieren. Er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Christliche Gemeinde kann nicht anders, als auf Jesus zu bauen. Alles andere würde sich der Kategorie christliche Gemeinde entziehen. Der gemeinsame Grund ist entscheidend für das Zusammenleben in der Gemeinde und nicht die oberen Stockwerke, wie da am Ende alles aussieht. Was ich faszinierend finde an der Aussage von Paulus ist, Paulus gibt sein Wort ab. Paulus hätte an dieser Stelle einfach alles sagen können. Alles, was ihm in seiner Zeit als Missionar wichtig geworden ist. Er hätte einleiten können, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Und jetzt Bühne frei für sein Thema. Es gibt keinen anderen Grund als die Liebe, als das Gebet, als die Diakonie, als die Nachfolge, als das Vertrauen, der Glaube, die Taufe, die Geistesgaben, die Vergebung, was ihm wichtig wird. Aber er gibt ab. Wenn ich den Satz gesagt hätte, ohne das jetzt vorher gehört zu haben, hätte ich vielleicht die Liebe genommen. Worin begründet sich christliche Gemeinde? In der Liebe. Aber schon im Aussprechen wird mir jetzt klar, ich ziehe eine Grenze und es steht mir nicht zu. Unser Glaube gründet nicht auf Handlungsanweisungen oder Gesetzen oder Wertvorstellungen. Grund der christlichen Gemeinde, des christlichen Glaubens ist eine Person. Ist eine Person, die so gelebt hat, eine Persönlichkeit, die wir kennenlernen dürfen, an die wir rantreten können, fragend, vielleicht manchmal kritisierend, Man ist im Gespräch. Und dann irgendwie rauszufinden, was macht diese Person aus? Darauf fußt Glaube, Gott kennenzulernen, mit ihm unterwegs sein, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Das ist das Fundament christlicher Gemeinde. Mein dritter, letzter Punkt heißt, auf Gottes Baustelle wird für die Ewigkeit gebaut. Nachdem Paulus klargemacht hat, dass es eigentlich aufs Fundament ankommt, dass das das Entscheidende ist, muss er aber nochmal einen oben drauflegen und sagt so, ja gut, jetzt haben wir das Fundament, aber die Sache ist, wir bauen ja irgendwas drauf. Und jetzt kannst du es so oder so drauf bauen. Du kannst Dinge mit Ewigkeitscharakter bauen, du kannst aber halt auch voll daneben greifen. Und die Tatsache, dass Gott derjenige ist, der irgendwie alles im Griff hat und alles lenkt und seine Gemeinde an gutes Ziel führt, die könnte ja auch zu dem Gedanken verleiten, dass wir uns einfach entspannt zurücklehnen und sagen, Gott macht es schon. Aber das Spannende ist, Gott macht es ja nicht an uns vorbei, sondern durch uns durch. Und dieses durch uns durch bringt uns in eine Verantwortung. Wie gehe ich mit dem um, was mir geschenkt wurde? Wie gehe ich mit dem um, wie Gott mir bisher begegnet ist? Gott setzt uns in Verantwortung. Und was das auch bedeutet, ist das, was im Text auch deutlich wird. Verantwortung bedeutet auch, für das gerade zu stehen, was auch in christlichen Kontexten nicht gut läuft. Wo Böses passiert und das in christlichen Kontexten Böses passiert, das zeigt die Geschichte so. Dass Dinge geschehen, die nicht für die Ewigkeit gebaut sind, in Kirche, in Gemeinde, das ist Gott so klar. Er weiß doch, wie wir sind, was Gemeinde ist. Und trotzdem gehören diese Dinge zur Gemeinde mit dazu. Weil die Menschen auf ihn bauen. Da komme ich am Schluss jetzt noch einmal auf den Ackerbau zu sprechen, den Paulus da als erstes verwendet hat. Jesus macht es nämlich mal mit seinen Jüngern an einem Beispiel durch. Da erzählt er ihnen ein Gleichnis und sagt, erzählt von einem Typ, der gute Samen auf sein Feld streut und in der Nacht kommt ein Feind und sät Unkraut darunter. Die Knechte, nachdem sie das alles sehen, also, gehen sie zum Landwirt und sagen, okay, du hast den guten Samen ausgestreut, aber jetzt ist da Unkraut unter deinem Weizen. Sollen wir das ausjäten? Und dann sagt der Landwirt, nee. Damit ihr nicht aus Versehen den Weizen mit ausruft. Manchmal ist die Vorstellung so schön, einen Raum zu haben, wo es das alles nicht mehr gibt, wo es das Böse nicht mehr gibt. Am liebsten würde ich manchmal nur noch für die Ewigkeit bauen. Und manchmal bin ich richtig stinkig auf das, dass Dinge nicht so laufen, wie ich mir das manchmal wünsche. Da passieren Dinge mitten in einer Gemeinde, mitten in einer christlichen Gemeinschaft, sind offensichtlich nicht für die Ewigkeit gebaut. Aber Gott sagt, lasst drin, um der guten Frucht willen. Was heißt es für mich, dass in Kirchen, in Gemeinden Dinge passieren, die Quatsch sind, die absolut keinen Ewigkeitscharakter haben, aber was ist die Konsequenz daraus? Sage ich deswegen, das ist nicht Gottes Gemeinde, Weil wenn ich das Fundament in Frage stelle, dann stelle ich Jesus in Frage. Für mich bedeutet das, dass es Kirche wert ist, zu investieren in Brüder, in Schwestern, auch in schweren Zeiten, auch wenn da dieses Böse drinsteckt, weil sich Gott in die Gemeinde hinein verspricht. Er sagt am Ende in Versen 16, 17, ihr seid der Tempel Gottes. Das ist ein Versprechen, das gibt er uns. Und wenn es das nicht wert ist, da rein zu investieren, dann weiß ich es auch nicht. Die Kirche ist Gottes Baustelle. Ja, er delegiert, aber er führt sie zum Ziel. Auf das Fundament kommt es an. Dinge von Jesus her zu begründen und mit ihm im Gespräch zu bleiben. Und Gott baut für die Ewigkeit. Und das dürfen wir manchmal einfach glauben. Amen.